Folge 104 von HSV, meine Frau. Ja, Post-Derby-Depression bei uns allen, aber es nützt nichts. Es ist ja auch immer so eine Art psychologische Selbsttherapie hier, dieser Podcast. Der HSV verliert 0-2. Hamburg ist natürlich nicht braun-weiß, aber trotzdem beide Derbys verloren. Ne? Das ist Bones, das ist historisch.
Das ist erstmalig, genau, dass St. Pauli wirklich in einer Saison beide Stadtderbys gewinnt.
Puh, einmal durchatmen, Gato. Wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ne?
Nee, es ist. Man muss sagen, es ist einfach scheiße. Ja. Der Tag hat so gut begonnen, haben alles gegeben.
Ja, wir können ja mal unseren Tag skizzieren. Ja. Wie wir es schon angekündigt haben, wir haben uns um 9.30 Uhr in der Barcelona getroffen.
Ja, dann haben wir erstmal das Frühstück geskippt.
Mai Tai direkt.
Mai Tai und Lasagne.
Ja.
Und dann haben wir, wir haben ja noch einen Aufruf gestartet nach Finnland-Flaggen. Aber überraschenderweise hatte keiner eine Finnland-Flagge im Keller.
Nee.
Und dann haben wir einfach selber eine gemalt. Und man
mit
hat
so, mit so DIN A3, glaube ich.
DIN A1, würde ich sagen.
DIN A1, auf jeden Fall so ein gefühlt so 5 1 Meter große weiße Papierdinger hattest du mitgebracht und blaue Riesen-Eddings. Und dann haben wir da wie im Kindergarten liebevoll die Finnland-Flaggen ausgemalt. Unter anderem dann noch Hamburger Saunaverein. Also richtig Mühe gegeben. Und es war eigentlich fast schon sinnbildlich, dass nach 90 Minuten die Dinger durchgeregnet, bräunlich versifft auf dem Boden vor uns lagen, vor unseren Plätzen und gar nichts gebracht haben.
Ja, es ist traurig, wir sind hingefahren, voller Vorfreude, Stadion immer gut gelaunt, dann die ersten 10 Minuten, 15 Minuten, mega geil, Kittel das Ding an die Latte, dann dachte man schon nach der Chance auch von Poyampalo, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie kann er ihn nicht ins Tor schießen?
Auch da, Jatta spielt ihn fast nicht perfekt rein, ne? So ein bisschen so ein Holperball auf Schienbeinhöhe, aber trotzdem muss Poyampalo ihn machen.
Ja, und dann, wir dachten schon, wir hätten genau auf den richtigen Spieler gesetzt, mit unseren Finnland-Flaggen macht das 1-0, aber dann verkackt er diese Scheiße und dann nahm das Unheil seinen Lauf.
Ja, also, direkt vorm Gegentor gab es so eine Ballpassage, gefühlt so 15 Kontakte, wo ich gedacht habe, wow, die spielen sie ja wirklich richtig her. Und dann dieser leicht arrogante Seitenwechsel von Schaub parallel immer schlecht zur Mittellinie, der dann abgefangen wird und im Konter mündet. Kann man das irgendwie mit Zahlen so belegen, wie der Spielverlauf war? Oder also kann man so sehen, okay, ersten 10 Minuten so und so viele Torschüsse, danach gefühlt kam ja nichts mehr.
Also die Zahlen sprechen ein anderes Bild, zumindest zwischen Wahrnehmung und den harten Fakten. Wir hatten wirklich eine Ballbesitzphase von 67% gegenüber 33% von St. Pauli, was ich persönlich jetzt überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Gerade so nach dem 2-0 war das für mich eigentlich von HSV-Seite.
Ja, aber ich glaube, Fehlpassquote habe ich schon gelesen, 77%.
Ja.
Was, beziehungsweise Passquote 77%, was sehr wenig ist für so viel Ballbesitz.
Genau. Und das Spiel war sehr rechtslastig. Man hat 80% der Angriffe versucht, über Jatta zu fahren. Als denn St. Pauli dort ein bisschen auf Jatta-Doppelung umgeschaltet hat, sprich hat ein bisschen den zentralen Mittelfeldspieler auch nach links hinten gezogen, hat man versucht, das Angriffsspiel über Kittel aufzuziehen, was aber an dem Tag in keinster Weise irgendwie gefruchtet hat, dort bei Leibold völlig neben sich stand.
Ja, Lukai hat ja als erster Trainer eigentlich so richtig komplette Manndeckung gespielt, was du eigentlich fast gar nicht mehr erlebst. Ja. Also das ist so gefühlt Regionalligist gegen Champions League Teilnehmer, wo es so eine Taktik noch gibt. Und das hat ja am Anfang auch nicht funktioniert, weil gegen eine Manndeckung ist halt die Devise 1-gegen-1 gehen,
genau.
Spielen gehen, Zweikämpfe gewinnen. Aber wenn du natürlich dann irgendwann verunsichert bist, ist Manndeckung wiederum richtig geil, weil es halt frustrierend ist für die ballführende Mannschaft. Und da muss man sagen, hat Luhukay, und das ist glaube ich heute so ein bisschen der Tenor dieses Podcasts, Hacking ausgecoacht.
Ja, aber ich muss auch sagen, es ist eigentlich scheißegal, was St. Pauli für eine Taktik spielt. Im Heimspiel, beim Derby, wenn du in der Hinrunde schon verlierst, dann musst du so garstig sein, da können die auch irgendwie eine 8-9-3 Taktikformation spielen. Scheißegal. Da musst du sie weghauen. Und das habe ich nicht gesehen. Das kann doch nicht sein.
Zweite Halbzeit war tot.
Ja, es kann doch nicht sein, dass wir ein Gegentor fangen und danach gar nichts mehr gehen. Da geht gar nichts mehr. Also, erstmal das Gegentor. Rick van Drongelen. Was, also wirklich, das war grausam. Wir haben noch Witze gemacht in der letzten Folge. Dieser Holländer von den Pauli
Fährmann.
Der macht auch nicht mal einen Trick. Der legt sich den Ball rechts vorbei und schüttelt irgendwie van Drongelen ab.
Wir haben heute gesagt, das ist ein Öltanker eigentlich. Also der ist ja weder wendig noch irgendwas. Genau.
Und van Drongelen sieht aus wie das letzte Hemd. Der sieht aus wie hier Petröper war der, ne?
Petröper war der Schnelle.
Ja, aber der Schnelle auch keine Muskeln hatte sozusagen.
Ach so, ja.
Außer
wie
so ein Strich in der Landschaft. So. Und das war viel zu einfach. Und danach kamen wir gar nicht mehr ins Spiel. Wir konnten, wie gegen Hannover, wir hatten keinen Spielfluss. Aaron Hunt, scheiße, ich hab's nicht verstanden. Wenn man mal ein gutes Spiel abliefern muss, dann ist er nicht da. Es kann nicht sein, dass Duziak und Fein ausfällt und bei uns gar nichts mehr geht. Schaub nicht gut. Dann waren alle, Ken Zombie ist reingekommen, hat nichts gebracht. Es kann nicht sein, Hacking, ja, es ist aller Ehren wert, er nimmt die Schuld auf sich. Aber ich meine, hinterher, dann soll er mir sagen, dass er 4-4-2 spielen will, dann male ich das auf meine Tafel und halte das hoch, dann sehen es alle Spieler. Es kann nicht sein, dass er nicht als Trainer rüberbringen kann, dass man jetzt statt 4-3-3 ein 4-4-2 spielt. Was ist das für eine Scheiße? Und dann kein Aufbäumen, keine gelbe Karte, keine Rudelbildung, kein Umgrätschen. Das ist wirklich traurig. Und ich dachte, vor dem Spiel hätte ich meinen Arsch gewettet, dass uns das nicht passiert, dass wir viel, viel weiter sind. Wir sind mitten in der Saison, haben die Vorrunde hinter uns, die Hinrunde, die Winterpause und wir sind so stabil mit den Neuzugängen, dass uns das eigentlich nicht mehr passieren darf, dass wir gar nicht mehr wissen, was los ist nach dem 0-1.
Ja. Und jetzt stehen wir da, 6 Punkte Rückstand auf Bielefeld, 3 Punkte Rückstand auf Stuttgart und sind sehr, sehr gesettelt. Also wir sind genauso weit weg vom von Platz 1 wie von Platz 4. Ne? Also sehr etabliert auf Platz 3. Du hast es gerade angesprochen, Hacking nimmt die Schuld auf sich. Seine Frustbewältigung sah folgendermaßen aus. Chips, Cola, Schokolade, Weingummi und das alles in einer Dreiviertelstunde.
Ja.
Hat er sich reingehauen. Denn er hat sich schlecht gefühlt. Die Niederlage nehme ich auf meine Kappe. Es war ein gebrauchter Tag, auch für den Trainer. Meine Jungs sind da außen vor. Sie wollten unbedingt gewinnen. Für mich ist das schon wieder so eine typische Hacking-Nummer. Und ich habe es ja jetzt schon die letzten Wochen auch, als wir gewonnen haben, immer wieder gesagt. Dieses kalkulierte Spiel mit den Medien. Denkt er, dass ich das nicht durchschaue oder wir das nicht durchschauen, dass er jetzt natürlich seinen Jungs die Schuld gibt und dann sozusagen die Mannschaft schützen will? Das ist doch alles berechenbarer Scheiß und sein Trainerjob geht über Kommunikation mit den Medien hinaus. Das nervt mich seit Wochen. Dieses Spiel mit der Presse, dann er sagt es ja auch selbst, da habe ich mal wieder eine Wunderkerze oder eine Leuchtkerze gezündet, um euch zu verarschen, so nach dem Motto. Das ist alles egal. Er muss auf dem Trainingsplatz die richtige Arbeit leisten und er muss die Mannschaft vernünftig einstellen und vorbereiten. Und er muss auch in der Lage sein, wenn du zur Halbzeit so scheiße dastehst, dass da eine Reaktion erkennbar ist. Das ist ja auch für die Fans das Entscheidende. Und das hat er überhaupt nicht hingekriegt.
Und du musst auch, es gibt in der zweiten Liga jetzt gerade wirklich 2 Spiele in der Saison, wo du eigentlich als Trainer überhaupt nicht nachhelfen müsstest eigentlich. Also wenn, dann ist es das Stadtderby, wo es heißt wirklich alles oder nichts, Sieg oder Blut am Pfosten. Und da ist die Aussage, ich nehme die Schuld auf mich und die Mannschaft hat wirklich versucht zu gewinnen. Das ist für mich jetzt wirklich unentschuldbar.
Ich nehme diese Aussage, die ist eben nicht aller Ehren wert, weil er meint es gar nicht so. Es ist wirklich nur dieses, ich stelle mich jetzt vor die Mannschaft, damit die dann besser spielt. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich davon überzeugt ist. Er sagt auch, vielleicht reicht es nicht, einen Zettel reinzureichen. Wir hätten mit einzelnen Spielern kommunizieren müssen. Da war die Arbeit dann nicht so gut.
Das ist ja das, was Schalke auch gerade meinte. Ja,
es ist das Derby. Da musst du die vorhypnotisieren und dass sie das im Schlaf alle können. Das kann nicht sein, dass solche Amateurfehler gemacht werden in der Phase in der Saison. Und dann nochmal, wir liegen 0-2 hinten gegen St. Pauli im eigenen Stadion. Da muss ein Doppelwechsel kommen mal in der Halbzeit. Die sind aus der Kabine gekommen, als hätten sie gerade eine Schlaftablette irgendwie bekommen.
Nochmal Hacking, das Zitat Kane und ich. Wir haben eigentlich ein 4-4-2 mit Raute spielen wollen, aber haben weiter in einem 4-3-3, Entschuldigung bitte, das ist jetzt, das ist ja die Krönung. Ich dachte, er hätte sich entschuldigt, weil er irgendwie das falsche System gewählt hat, aber hat nicht mal seinen Leuten mitgeben können was wir spielen. Und es war jetzt nicht so laut im Stadion.
Ja, das ist, was ich meinte, da soll er nächstes Mal Bescheid sagen. Also, wir haben extra die Zettel mitgenommen und hätten Edding noch in der Tasche gehabt, hätten da 4-4-2 raufmalen können. Vielleicht machen wir das nächste Spiel einfach mal. Als kleinen Gag.
Heute spielen wir 4-4-2. Ja. Die Aufstellung, das ist eigentlich sehr witzig. Das können wir tatsächlich mal machen. Also,
aber sowas geht gar nicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, nicht im Derby. Und da müssen sich, also natürlich sind die Spieler auch schuld, weil keine einzige gelbe Karte im Derby, wo du 0-2 in Liga musst, wenigstens mal eine austicken und irgendwie eine rote Karte kriegen wegen Tätigkeit oder so.
Außer der einzige war Jung, der mal ein bisschen wirklich sah, als 1 gegen 1 gegen seinen Gegenspieler gesucht
hat. Wir kommen noch zu den positiven Erscheinungen und da ist auf jeden Fall gut, dass du es schon sagst, Jung zu nennen. Trotzdem, diese Hacking-Nummer, also we are watching you, Dieter. Da muss jetzt, muss inhaltlich einfach mehr kommen. Und natürlich ist es ja im Anführungsstrichen, klar ist es richtig, sich vor die Mannschaft zu stellen. Also eigentlich finde ich auch, hätte er sagen können, ich bin super enttäuscht von den Jungs, ehrlich gesagt.
Also ich muss sagen, du hast ja auch schon vor dem Spiel gesagt mit Dieter Hecking so. Und ich bin trotzdem froh, dass wir ihn haben. Ich habe einen Hals aber jetzt auf alle beim HSV, dass wir verloren haben. Und ich glaube trotzdem, dass es irgendwie das Richtige ist. Und auch jetzt bin ich gerade umso glücklicher, dass wir ihn haben und nicht einen Wolf oder sowas, weil er, glaube ich, schon weiß, was er macht. Aber es geht mir maximal auf die Eier.
Okay, weil ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwo mal einen Spruch gehört und der trifft eigentlich immer ganz gut zu. Alles, was man vorm Aber sagt, ist völlig wertlos. Er ist derbe gut, aber.
Aber nur dieses eine Spiel bei St. Pauli, das nehme ich in krumm. Und zwar, also das Hinspiel auch, aber besonders das Spiel jetzt.
Ich finde, es kommt auch viel darauf an, was Kai auch immer einbringt, eine Kopfsache, dass der Trainer auch manchmal wirklich über den reinen Trainingsbetrieb hinaus auch psychologisch auf die Jungs einwirken muss, weil das kann nicht sein, dass du in der ersten Halbzeit 3 Torschüsse aufs Tor kriegst, 2 sind drinne und dass so eine Wirkung auf die gesamte Mannschaft entfaltet, dass das komplette Angriffsspiel zurückgefahren wird und überhaupt kein Torschuss nach dem Pfostenschuss von Poyanpalo mehr kommt irgendwie bis zur 83. wo hinterher das vermeintliche 2-1 macht.
Ich finde auch, es war so blutleer. Es war jetzt auch nicht so wie Dortmund in der schlechten Phase, wenn die willenlos nach vorne spielen, aber dann machen die trotzdem noch 3 Tore, aber verlieren 5-3 so gefühlt. Das war es halt nicht, sondern es war einfach gar nichts. Es war total leicht zu verteidigen gegen Derby hin oder her, den Tabellen 15, 16, also gegen eine richtig beschissene Zweitligamannschaft. Und das ist der nächste Punkt, bevor ich es vergesse. Dieter Hecking hat Stand jetzt 3 Punkte weniger als Hannes Wolf zum selben Zeitpunkt der Saison. Wir haben einen Punkteschnitt, der ist deutlich unter 2. Es ist eine wirklich durchschnittliche Zweitligasaison, die wir spielen in einer beschissenen Liga. Die Punkte liegen auf der Straße, du musst sie nur aufsammeln. Und für mich echt, es ist an der Zeit, und in der Bild stand ein Artikel, der ein bisschen zu hart war, aber trotzdem, es ist an der Zeit, vor allem für Dieter zu rechtfertigen, dass alle immer sagen, auch wie du jetzt, Gato, er hat halt die Credits, aber er muss es jetzt auch beweisen, dass er der richtige Mann ist. Wir sagen es immer, aber jetzt muss auch mal inhaltlich was kommen.
Ich finde auch, inhaltlich muss was kommen. Der Artikel war in der Bild von dem Brügelmann, ne? Dieser
Sportchef da.
Sportchef, der hat ein bisschen
reißerisch, ne?
Reißerisch geschrieben.
Bolt, Hoffmann, Hacking. Ja. Für die drei geht's um den Job.
Genau.
Ja, er soll auch seine Fresse halten, sei ganz ehrlich.
Sehe ich auch so.
Aber trotzdem kann man natürlich sagen, jetzt muss performt werden. Gerade letzte Saison waren auch alle so ein Schneckenrennen und hinten raus kommen halt 1, 2, 3 Vereine, die einen Lauf bekommen. Also ich sage jetzt mal, Heidenheim hat sich in Stellung gebracht, 3 Punkte hinter uns.
Ja.
Und jetzt muss noch irgendein anderer Verein einen Lauf bekommen. Und wir hoffen jetzt einfach mal nicht, dass es Bielefeld und Stuttgart sind. So. Und dann müssen wir müssen punkten. Wir müssen 8, 9 Spiele jetzt gefühlt gewinnen. Und das wird schwer genug, weil aktuell, und das finde ich das Erschreckende, spielerisch ist es ganz, ganz mau. Ich dachte nach den 3 Siegen, wir sind über einen Berg rüber und sowas wie gegen Pauli, wo wir ein 0-1 bekommen und keine Antwort finden, weil wir nicht wissen, wenn das passiert, dann machen wir das. Das ist so erschreckend, dass ich jetzt auf einmal schockiert bin. Ich bin einfach dieser Schockmoment.
Und du bist ja eigentlich Optimist.
Ja, genau. Dieser Schockmoment, dass jetzt passieren kann, das ist wirklich so, ich hätte einfach überhaupt nicht damit gerechnet. Zu anderen Zeitpunkt der Saison ja, aber nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt und mit dem jetzigen Team und mit dem jetzigen Spielermaterial. Wir fangen gefühlt jetzt auf einmal wieder von unten an. Obwohl ich gesagt hätte, okay, wenn wir jetzt 4-0 gewonnen hätten, hätte ja auch sein können, ne, dann Hannover war ein Ausrutscher, wir sind wieder voll in der Linie. Aber dass das jetzt andersrum so passiert, es geht nicht in meinen Kopf rein. Und dann noch gegen Pauli und dann ohne gelbe Karte und ohne mit irgendwie 4-4-2 nicht durchgegangen und dann mit Aaron Hunt, so ein Spieler, der vorangehen muss, war gar nicht zu sehen. So ein Rick von Drongelin, der Kapitän ist, rutscht aus und da irgendwie alle wichtigen Instanzen haben versagt.
Also, bevor wir ihn vergessen, Gideon Jung war für uns auch im Stadion, trotz Minimum 1,5 Promille positive Erscheinung.
Deutlich, ja.
Körpersprache super, viele Zweikämpfe gewonnen und wir haben ihn auch wirklich häufig genug kritisiert, aber es war sah wirklich gut aus und hatte richtig Spaß gemacht, finde ich, ihm zuzugucken. Letschert fand ich auch gut, sagen.
Doch, ja. Leider hing sein Nebenmann, hatte einen rabenschwarzen Nachmittag.
Ist so, deswegen, ich glaube auch, dass, ich meine, jetzt ist Hacking ja auch dann gefordert, so ein bisschen was umzustellen, zumindest. Ich glaube, dass jetzt der Everton mal eine Chance bekommt, das ist auch dann, richtig, sonst fühlt er sich auch verarscht. Genau. Wenn er einigermaßen gut trainiert hat, dann muss er jetzt in Aue spielen. Und in Aue bist du richtig unter Druck gegen wieder ein ganz unangenehmes Auswärtsspiel. Ja. Es ist einfach da im Erzgebirge, die ja eigentlich auch eine ganz gute Truppe haben, nicht so gut reingekommen sind ins Jahr 2020, aber
ich wäre so gerne jetzt mal in der Kabine.
Musst du gewinnen.
Aue noch ohne Tor und ohne Sieg und ohne, also generell ohne Punktgewinn dieses Jahr.
War Pauli vorher auch und die haben, glaube ich, nicht ein Tor geschossen. Ja. So, Fährmann ist auch, dass der trifft. Aber gut, aber ich bin mir so gespannt jetzt. Eigentlich als Trainer musst du die doch anschreien. Also du musst doch echt irgendwie Pfeile in die Richtung von den Spielern werfen. Und jetzt mal echt so ein Donnerwetter loslassen, weil jetzt, es beginnt noch nicht der Endspurt, aber jetzt beginnt der Grundstand, dass du im Endspurt irgendwie nicht von Platz 4 startest, sondern vielleicht von Platz 2. Und irgendwas muss passieren. Also ich glaube auch Everton muss spielen, Aaron Hunt muss raus. Und zwar, der hat auch einen ganz wackeligen Stand jetzt für den Rest der Saison. Das Problem ist nur, dass Kinsombi auch völlig außer Form ist.
Fein will unbedingt spielen, wollte schon gegen Pauli spielen. Ja. Er hat natürlich jetzt diese Maske auf und die Frage ist immer so, kannst du dann so reingehen in die Zweikämpfe? Und also ich glaube, es ist eine 50-50-Geschichte jetzt mit Aue, aber wir können nicht auf ihn verzichten. Es ist mit Hand wirklich auch richtig bitter. Also der kann es ja, das ist ja unbestritten, aber er hatte auch wirklich einen beschissenen Tag.
Ja, aber irgendwie, also wenn du Fein irgendwie fit bekommst, glaube ich, dann Ibu 2000 rein und los geht's.
Ja, aber das mit Duziak ist schon bitterer, als wir gedacht haben. So die richtig guten Spieler vermisst du dann.
Ja.
Umso mehr, wenn sie nicht da sind, und bei Duziak ist das ja echt offenkundig.
Hätten wir auch nicht gedacht, als Ersatzspieler Anfang in die der Saison gestartet, auch, ne?
Genau, also fast wichtigster Mann wegen der Position. Nicht unbedingt bester Mann, da würde man immer noch Leibold sagen, aber fast wichtigster Mann.
Trotzdem, wenn man jetzt so die Namen anschaut, die im Mittelfeld noch sind, rein natürlich mit Schaub, Kittel, Hunt, Kinsombi, Jatta, musst du gegen Aue gewinnen. Da bist du auf jeder Position besser besetzt. Jetzt, dass hier Poyampayo oder wie man ihn ausspricht,
ja,
das, man muss sagen, damit war zu rechnen. Ne? Man holt sich da so einen Glaskörper rein.
Ja.
Kann hoffen, dass der irgendwie gut spielt. Der ist wahnsinnig unter Druck, habe ich gehört. Der muss Startelf Einsätze haben, damit er
EM, ne?
Bei der EM dabei ist. Also habe ich aus dem Umfeld gehört, da ist wohl der Trainer so, entweder du spielst jetzt hier Startelf oder ciao, und die sind ja das erste Mal irgendwie mit dabei.
Was ist das jetzt für eine Verletzung?
Irgendeine Prellung, Becken, bla bla bla.
Okay, also nicht ganz Worst Case.
Nicht ganz Worst Case, so muss jetzt mal untersucht werden. Und die hat er ja bekommen bei dem Tor, was nicht gegeben worden ist, wo er reingesprungen ist irgendwie. Und aber da, ja klar, es ist nicht das Knie oder was er davor hatte, aber wenn du irgendwie verletzungsanfällig bist, dann holst du dir auch irgendwie so eine Beckenprellung irgendwie. Ja. Und,
aber es war auch mutig, Hinterseher nicht spielen zu lassen nach fünf Toren in sechs Spielen. Ja. Wir haben uns ja auch gefreut, dass Poyampolo spielt. Ich sage nur, es wäre jetzt eh so gewesen, glaube ich, dass Hinterseher gestartet wäre, weil er es dann auch verdient hat. Das war schon so ein Wechsel auf ganz hohem Niveau. Deswegen Hinterseher ist wieder drin. Ich glaube auch, dass Everton wieder in die Mannschaft rückt. Hoffentlich dann Fein. Und jemand anders hat nicht für sich geworben.
Hinterseher war auch der Torschütze zum 2-1, ne?
Ja, und, was dann leider aberkannt wurde.
Hat auch dann da wieder geknipst. Das ist, wie du gerade sagst, er zeigt, er ist im Moment in Form. Das wäre jetzt das sechste Tor im siebten Spiel. Ja. Und jetzt musst du wirklich ihn auch spielen lassen von Anfang an. Also
Harnik auch wirklich ein Schatten seiner selbst 2020. Ja. Das Ding ist nur, wenn du jetzt Hand rausnimmst, also dann bringst du Fein hoffentlich, ne?
Genau. Also eine andere Alternative sehe ich nicht, und weil Kinsombi war wirklich richtig richtig schlecht und das ist ganz schade. Ich weiß nicht, ob es dann falsch gemanagt wurde und ob man ihm ein bisschen mehr Credit hätte geben müssen und einfach mal spielen lassen müssen, obwohl die Leistungen nicht so überragend waren, aber die Konkurrenz war halt auch krass.
Mit Gyro? Oder du musst mal wechseln und dann so ein Moritz halt mal bringen.
Gyro?
Also Moritz finde ich guter Punkt. Wir erinnern uns, kam ja auch mal aus dem Nichts gegen Stuttgart 6-2. Ja.
Ein bisschen auch so einen Charakter irgendwie auf dem Platz haben.
Total.
Hättest du gegen Pauli eigentlich in meinen Augen auch gut bringen können. Also ich hätte auch vorher Hand aufgestellt, habe ich auch gesagt, weil ich hab vertraut in ihn.
Ja. Aber wir können uns ja das leisten, auch sozusagen, was wäre, wenn, also mit dem Wissen von jetzt sehe ich es genauso. Moritz Rein, super passsicher, das wird bei ihm immer unterschätzt. Ein absoluter Typ, der weiß, worum es geht. Kopfball stark, hat das Spiel verstanden und klar, der wäre es dann irgendwie auch gewesen.
Ja, das ist schade. Auf jeden Fall muss man jetzt, man muss die Mannschaft auch bestrafen und auf drei Positionen auf jeden Fall irgendwie wechseln, wenn man jetzt sagt, so ja, wir machen im Prinzip weiter und machen nur die kleinen Stellschrauben, das ist alles.
Das Problem ist natürlich jetzt, der Kopf ist total geschwächt, ne? Also da kannst du jetzt nicht selbstbewusst auftreten und sagen, wir spielen mutig hinten raus, sondern Aue wird jetzt so richtig Arbeitssieg erzwingen.
Also genau, Hecking hat den Spielern ja auch jetzt gestern und heute freigegeben, damit sie selber auch sich erstmal irgendwie wieder fangen können, bevor sie jetzt, wie er gesagt hat, mit neuen Inhalten füllen möchte oder mit der Spiele aufarbeiten.
Ja, hoffentlich kommen Inhalte.
Ja, das wird morgen beginnen, was da alles schief lief. Er saß wohl auch mit Dirk Bremser und Tobi Schweinsteiger schon nach dem Spiel direkt zusammen und haben sich die Schlüsselszene nochmal angeguckt. Es muss jetzt, wie du sagst, es muss jetzt eine Reaktion erfolgen, weil Aue will auch seinen ersten Sieg in 2020 und sein erstes Tor überhaupt schießen. Danach kommt Regensburg, also jetzt kommen so die, in Anführungsstrichen, mittelmäßigen, schweren Gegner in der zweiten Liga. Eigentlich Pauli Hannover-Niveau, was du jetzt gewinnen musst, wenn du oben nicht den Anschluss verlieren willst, weil Bielefeld scheint nicht abzureißen.
Trotzdem, ich sag mal, von der Tabellensituation, Kirche im Dorf lassen. Genau. Wenn du zweimal gewinnst, kannst du davon ausgehen, dass du dann wieder irgendwie auf Tuchfühlung bist. Wir haben auch noch die direkten Duelle. Also irgendwo haben wir es ja auch noch in der eigenen Hand, aber sind wirklich jetzt schon wieder in so einer Situation, wo eben, und das ist super Gefährliche beim HSV, die Medien auch dann jetzt Druck ausüben. Wir ja in gewisser Weise auch schon so ein bisschen die Geduld verlieren, auch verständlicherweise. Und das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ja. Es wäre wirklich diese Saison möglich gewesen, einen ganz souveränen Aufstieg zu haben. Genau. Du könntest jetzt auch, Bielefeld ist ja auch nicht unfassbar. Die haben so einen Zwei-Punkte-Schnitt. Du könntest knapp vor Bielefeld sein, so finde ich, von den Spielen und von den Kräfteverhältnissen. Und hättest du wirklich überhaupt keine Sorgen.
Null. Also bei jedem normalen Aufstiegsverein, du würdest ja nie da so weit oben stehen mit fünf nicht gewonnenen Spielen vor der Winterpause. Also das zeigt ja auch, wie schwach diese Liga generell dieses Jahr abschneidet.
Ja, da, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah nee, doch, da bin ich dann trotzdem wieder happy, bei aller Kritik eben und Emotionalität, dass wir dann Dieter Hecking haben, weil ich glaube, er bringt sich oder lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, sozusagen. Man wünscht sich das vielleicht manchmal, lass sie doch mal aus der Ruhe bringen, schreibt doch mal welche an. Aber jetzt, ne, so die Bild-Zeitung macht irgendwie, stänkert mit so einem Artikel. Das ist so wieder, so wie du eben meintest, Stübi, so dieser alten Hamburger HSV Hektikmacherei. Klar. Und wenn du jetzt nicht der Fels in der Brandung bist, so, dann im Zweifelsfall verliert noch Hoffmann die Nerven und betreibt irgendwelchen Aktionismus. Also da brauchst du schon ein Team, was jetzt ruhig dagegen wirkt, zumindest nach außen hin, weil ansonsten ist alles verloren.
Genau, deswegen wahrscheinlich ist er dann auch der richtige Mann am richtigen Fleck, wenn er da die Ruhe behält. Aber trotzdem finde ich es auch legitim von uns, dass wir mal kurz die Nerven verlieren und jetzt dann auch emotional sind und einmal wirklich pöbeln. Dürfen wir ja auch, weil es ist ja nicht unser Job, Ruhe auszustrahlen. Genau,
absolut. Genau. Es ist einfach, dass du gegen Pauli zweimal verlierst, dann auch so deutlich. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, man hatte noch nicht mal ab der 70. Minute, man konnte noch nicht mal irgendwie hoffen, dass man mal ein Tor fällt irgendwie so. Und das war
der Grund nur wirklich, wir hätten auch noch eine Stunde weiterspielen können. Es wäre Arsch. An dem Nachmittag nichts mehr passiert. Ne?
Ja, aber das hatten wir leider relativ häufig auch schon in dieser Saison, dieses Gefühl. Ja. Es war wirklich, also es gab echt viele demütigende Momente, als St. Pauli da die Torhymne weitergesungen hat vom HSV, nachdem das wegen Abseits aberkannt wurde. Das hat richtig wehgetan. Und
die Fahne umgetreten, die HSV-Fahne als Revanche.
Ja, fand ich aber okay. Hätte ich an der Stelle
schlimm,
auch gemacht.
Aber ja, genau.
Und ich meine, das hat ja unser Tom Mickel nach dem 4-0 auch gemacht. Insgesamt steht es jetzt 4-4, muss man sagen, nach den letzten Derbys. Und das Schlimmste war für mich echt dieser Marsch zur S-Bahn. Ja. Vielleicht habt ihr ihn auch gemacht, dann vom Stadion zur S-Bahn, diese, was sind das, knapp 2 Kilometer durch den strömenden Regen. Ja. boah, war das beschissen.
Ja, dann auch saß man die letzten 2 Stunden auf dem Trockenen, ist auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, jetzt mit dem Regen. Und dann hat man schon im Kopf, ach du Scheiße, am Montag treffe ich die ganzen Pauli-Fans hier.
Bei der Arbeit.
Bei der Arbeit. Heute Morgen mit dem Auto gefahren, irgendwie so, am Rand stand so ein LKW, so ein Pauli-Fahrer mit dem LKW-Schal, mit dem Schal schon um den Hals. Dachte ich so, boah, ey, jetzt hier so ein Pauli-Fan, ey, weiterfahren. Und das ist so... Da, aber keinen Bock hat man sich das anzuhören, diese Scheiße.
Also was ich aber wirklich mal sagen muss, ohne Pauli in irgendeiner Form loben zu wollen, aber so richtig unter die Nase gerieben wurde es uns nicht, ne? Also ich fand es jetzt nicht so die ganz große Schadenfreude, die haben noch ein Foto gemacht.
Die irgendwie. Haben sich gefeiert, ne?
Aber, die, jetzt die nicht? Haben sich, aber ja. Das war jetzt nicht so hämisch genau. Und so in your face mäßig. Ja. Also,
ja, weil die auch 17. oder 18. sind oder so.
Genau, oder 19. aber sogar. Sozusagen clever.
Ja.
Clever. Also alles richtig gemacht ja, muss man anerkennen und hoffentlich war das letzte Derby für eine lange, lange Zeit. Dieter hat es ja sogar noch beschworen. Er hat gesagt, ich verliere lieber auch das zweite Derby, wenn wir am Ende aufsteigen und hoffentlich tritt es dann auch so ein. Ja. Gut, also Halleluja, Aue, Schlüsselspiel. Ja. Sagen wir fast vor jedem Spiel. Aber das jetzt war wirklich, wenn Heidenheim gewinnt und wir das Ding nicht holen, dann brennt es lichterloh. Ihr verfolgt ja auch die erste Liga. Es ist das unaussprechliche Nordderby-Relegationsspiel wird immer realistischer.
Ja, aber also ich sag mal so, erster und zweiter Platz ist gut, ne? Aber wir dürfen auch nicht so eine Verpisser-Mentalität haben, dass man denkt so, ey scheiße, dann spielen wir gegen Bremen und dann wäre ja super scheiße, wenn wir verlieren. Wie geil wär's, wenn wir gegen Bremen gewinnen, dann haben wir unseren Frieden mit denen geschlossen, die sind in der zweiten Liga, wir ballern sie weg, wir haben das Rückspiel im Volkspark und dann zeigen wir denen das mal so richtig. Das ist doch die Chance, Bremen platt zu machen.
Du hast absolut recht. Ich finde nur, es ist so ein bisschen... ist auch ein bisschen russisches Roulette.
Es ist also, du hast
wirklich eine Knarre mit 6 Patronenfächern, 3 sind geladen und entweder kriegst du 10 Millionen oder bist tot.
Genau. Ja. Und vor allem gegen Bremen, entweder, also die haben sich im Europapokal ja schon platt gemacht, am DFB-Pokal, wo wir 3-mal gegen die gespielt haben. Das heißt, wir haben eine Rechnung offen, wenn die uns jetzt in die zweite Liga schießen und die bleiben oben.
Das wäre es für immer.
Aber andersrum muss man sagen, wenn wir die halt runterschießen und letztendlich... Das sind ja genau die Spiele, warum der Fußball so geil ist. Und wie geil ist es bitte, wenn wir hinspielen, in Bremen spielen wir irgendwie 1-1 oder so und das Rückspiel, da werden wir in 50 Jahren noch sprechen, wie wir Bremen dann mit 3-0 aus dem Stadion geballert haben, die haben völlig die Nerven verloren und dann schießt irgendwie Jatta noch so das 3-0 in der 90. jubelt vor der Bremer Kurve und die haben völligen Hals. Ich meine, also geiler geht's doch nicht.
Nein, noch geiler wäre wirklich, wenn Bremen einfach 17. wird.
Ja, genau.
Und wir gegen Düsseldorf, meinetwegen auch Relegation. Ja. Das traue ich uns zu. Aber ey, erstmal, wir haben immer noch alles in der eigenen Hand, können immer noch Erster oder Zweiter werden und hoffen einfach mal auf das Beste. Ganz kurz Tipico einmal noch gecheckt. Ja. Wir müssen mal wieder die alten Rituale wieder einführen.
Ja.
Ich glaube, die Quote wird ja dann jetzt auch für einen Auswärtssieg ganz gut sein. Ich würde mal auf also eine 1,9, wenn nicht sogar 2,0, würde ich uns mal geben, oder?
Ja, die Quote ist hier, ich schaue mal ganz kurz nach.
Oder noch 1,6 noch.
Gegen Pauli war die auch irgendwie mega gering, ne?
Ja, 1,4, aber Heimspiel.
Ja, jetzt haben wir gegen Aue 1,75. Ja.
Oh, ist auch noch viel lohnt
sich
zu wenig.
Echt nicht, ey.
Aber hat Tipico auch noch nicht verstanden, wie es im Moment um den HSV steht. Gut,
ja, aber
Leute, dann ist es eine Kombi-Wette, sage ich euch gleich. Und
Hinterseher, Aue.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, Tor Hinterseher ist es. So.
Oder auf mein Tipp ist es, und zwar auf Ergebniswette, ein 1-0 für den HSV gibt eine 9er-Quote. Und das ist wirklich... Hinterseher irgendwie so ein Ding über die Linie gedrückt.
In der 55. Minute.
Ja. Und dann irgendwie riegelst du die Scheiße ab, spielst mit 4 Sechsern, keinem Stürmer und dudelst das Ding irgendwie über die Zeit.
Ein 3-8, wie du gesagt hast.
Ja,
also gucken wir mal, wie es dann am Wochenende aussieht. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, bleiben natürlich weiter oder versuchen optimistisch zu bleiben, erwarten richtig gute Trainingseinheiten unter der Woche.
Ja,
pusht euch mal, Jungs.
Ja.
Reißt euch wirklich mal zusammen. Es nervt. Es kann nicht sein, dass uns wieder hinten raus die Luft ausgeht. Dieter, alles gut. Jetzt ist der Frust erstmal wieder von der Seele geredet. Wir stehen ja hinter dir. Es ist alles okay. Aber jetzt,
die Mannschaft muss jetzt mal zeigen, im Training auch. Ja. Direkt Dienstag. Pack! Das ist, was sie wollen.
Die wollen ja auch
gut.
Ja,
gut.
Also,
57.000 Zuschauer wollten.
Leute,
aber nur die 11 Flöten auf dem Rasen nicht.
Bleibt positiv. Wir versuchen es auch. Wir hören uns nächste Woche.